Wir machen ja im Philipperbrief weiter und kommen heute an das zweite Kapitel, die Verse 19 bis 30. Und ich habe mir das ähnlich wie der Friedemann letzte Woche auch erlaubt, das Thema nochmal etwas umzuformulieren. Dieses vorgegebene Thema war Freude an den Geschwistern in Jesus. Das ist auch schön. Ich fand diesen Zusatz, Leben in Hingabe, eigentlich noch ein bisschen passender und darum habe ich den so gewählt. Außerdem, wenn wir nachher oder wenn wir in den Text reinschauen, ich habe also nicht die Übersetzung aus dem Heftchen genommen, sondern ich habe halt, bin bei meiner Schlachterübersetzung geblieben. Bitte seht mir das nach. Das Jahr 2025 ist fast vorbei. Am Ende eines Jahres hat man immer gut die Möglichkeit, und ich vermute mal, dass das einige von euch auch machen, vielleicht auf verschiedene Lebensbereiche im persönlichen Leben zurückzuschauen und ein bisschen Bilanz zu ziehen. Ich habe das gemacht in Bezug auf mein geistliches Leben und würde euch die Fragen, die ich mir gestellt habe, auch ganz gern einfach mal so stellen und in den Raum werfen, ohne dass ihr jetzt da laut drauf antworten müsstet. Kannst du sagen, dass dein Glaube an Jesus für dich im letzten Jahr ein Halt, eine Kraftquelle gewesen ist? Ist deine Beziehung zu Jesus gewachsen oder hast du dich vielleicht von ihm entfernt im letzten Jahr? Hast du eher viel oder eher wenig Zeit investiert in Gemeinschaft, Gebet, im Dienst für Jesus? Bist du ein gutes Vorbild im Glauben für andere Christen, so wie du dein Christsein lebst? Wenn wir uns solche Fragen stellen und für uns beantworten, dann spiegeln die Antworten ja schon ein bisschen die Intensität unseres Glaubens wider. In unserem heutigen Bibeltext sehen wir zwei Menschen, deren Glaube sehr intensiv war, wie ich festgestellt habe, sodass sie diese vier Fragen sicherlich positiv beantwortet hätten, weil sie in Hingabe für ihren Herrn gelebt haben. Hingabe, das ist ein ganz altes Wort, glaube ich. Was bedeutet das überhaupt, dieser alte Begriff Hingabe? Ich habe da im Internet, wird man ja zu allem irgendwie fündig. Ich habe da eine Definition gelesen bei Wikipedia. Da heißt es, Hingabe bedeutet, mit seinem ganzen Herzen dabei zu sein und sich einer Aufgabe, einem Ziel oder Menschen rückhaltlos zu verschreiben. Diese Angelegenheit hat für uns höchsten persönlichen Wert und absolute Priorität. Ich lese das gerade nochmal. Hingabe bedeutet, mit seinem ganzen Herzen dabei zu sein und sich einer Aufgabe, einem Ziel oder Menschen rückhaltlos zu verschreiben. Diese Angelegenheit hat für uns höchsten persönlichen Wert und absolute Priorität. Ich kenne Fußballfans, die leben solche Hingabe für ihren Verein. Sie bringen vollen Einsatz. Sie lesen natürlich alle News, die es über diesen Verein gibt. Sie sind möglichst bei jedem Spiel dabei. Und ich habe dann auch realisiert, dass die nicht erst kurz vor Spielbeginn kommen, wie ich das vielleicht machen würde, sondern die sind oft Stunden vorher schon da und heizen sich schon so richtig ein, weil sie begeistert von ihrem Verein sind. Sie verteidigen ihren Verein gegen Kritik. Sie sind bereit, viel Zeit und Geld zu investieren. Mein Sohn ist mal für ein Europa-Champions-League-Spiel mit ein paar Freunden an einem Dienstag nach Madrid gefahren mit einem Auto und am Mittwoch nach dem Spiel wieder zurück. Kann man machen. Ich muss das nicht, aber es zeigt halt, bereit, Zeit und Geld und Einsatz zu bringen und zu investieren. Und so ein Fußballfan, der freut sich mit und er leidet auch mit. Wenn der Verein mal schlecht spielt, ist es nicht so, dass er sich von dem Verein direkt abwendet. Ich denke, das beschreibt diesen Begriff Hingabe auch ganz gut. Kommen wir jetzt zu unserem Bibeltext aus dem Philipperbrief. Ich gehe hier mal wieder zurück. Und indem uns zwei Vorbilder gezeigt werden, deren Lebensstil durch Hingabe für Jesus geprägt worden ist. Ich hoffe, ihr habt alle irgendwie die Bibel dabei. Ich lese Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voller Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Soweit dieser Text. Als ich den Text gelesen habe, ging es mir so, dass ich mich an den Anfang dieses Kapitels erinnert habe. Da geht es um das Vorbild Jesus, der unglaubliche Dinge getan hat und der uns da beschrieben wird. Und ich denke, dass vom Zusammenhang her das wichtig ist, das im Hinterkopf zu haben, wenn wir diese beiden Personen hier betrachten heute. Was Jesus getan hat, das kann man eigentlich kaum in Worte fassen. Er hat alle Rechte aufgegeben, die er im Himmel hatte. Er hat den Himmel verlassen, kam auf diese Erde. Deshalb feiern wir oder haben wir Weihnachten gefeiert. Er hat sich erniedrigt. Wer macht das freiwillig? Er nahm für deine und meine Schuld sogar den Tod in Kauf, weil er uns so sehr liebt. Und er öffnete uns dadurch die Möglichkeit, in eine Beziehung zu ihm und zu Gott zu kommen. Allerdings, die Voraussetzung dafür ist, für diese Beziehung ist, dass du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Bist du diesen Schritt der Bekehrung schon gegangen? Ich hoffe und wünsche es dir. Falls noch nicht, dann kannst du gern nach dem Gottesdienst jemanden von uns oder auch mich ansprechen. Schauen wir uns nun die erste Person an, die Paulus im Text beschreibt. Das ist Timotheus. Stellen wir uns einmal vor, oder so habe ich mir das zumindest vorgestellt, Paulus sitzt zusammen mit einigen seiner Mitarbeiter in Rom im Gefängnis, in seinem Hausarrest und schreibt diesen Brief. Da er viele Briefe ja offensichtlich nicht selbst geschrieben hat, weil man vermutet, dass er ein Augenleiden hatte, hat er sie wahrscheinlich diktiert. Und dadurch bekommen natürlich alle Gefährten mit, was er sagt. Im Vers 19 haben wir gelesen, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Hier sehen wir die Sorge, die Paulus umtreibt. Er ist nicht in Sorge um seine eigene Not, um seine Situation im Gefängnis. Nein, er ist in Sorge um den Glauben der Geschwister in Philippi. Und deshalb ist es sein Wunsch, Timotheus zu ihnen zu senden, damit er selbst ermutigt wird, wenn er hören wird, dass die Philipper fest im Glauben stehen und dranbleiben. Ich habe mich gefragt, sind wir auch um Menschen besorgt, die wir kennen, dass sie am Glauben festhalten? Paulus war es nicht egal, wie die Christen in Philippi im Glauben standen. Schließlich hatte er die Gemeinde etwa 10 Jahre vorher gegründet. In den nächsten Versen dann charakterisiert Paulus den Timotheus und er stellt ihm im Beisein der anderen Mitarbeiter ein krass gutes Zeugnis aus. Wenn wir in Vers 20 weiterschauen: Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich, also verlässlich kann man auch sagen, für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so verlässlich für euer Anliegen sorgen wird. Ich habe mich gefragt, haben die anderen Mitarbeiter, als sie dieses Zeugnis über Timotheus gehört haben, rote Ohren bekommen? Ich könnte mir das vorstellen. Diese lobenden Aussagen über Timotheus, die hatten es schon in sich. Er bringt zum Ausdruck, dass Timotheus der wichtigste Mitarbeiter von ihm ist. Das gemeinsame Unterwegssein für Jesus hat Timotheus geprägt. Paulus kann sagen, sein Denken stimmt mit meinem Denken überein. Timotheus denkt in Bezug auf Evangelisation, in Bezug auf Dienst und in Bezug auf Hingabe genauso wie ich. Ich habe so gedacht, was ein tolles Zeugnis für Timotheus. Allerdings kommt dann als nächstes ein, ja, wirklich trauriger Vers. In Vers 21 haben wir gelesen, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Was meint Paulus? Er schreibt hier nicht von Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, sondern er schreibt von Christen, von Menschen, die sich einmal bekehrt haben, von Menschen, die in eine Gemeinde gehen. Diese Beschreibung war nicht nur zur damaligen Zeit, wie ich meine, relevant, sondern sie ist heute in unseren Gemeinden genauso aktuell. Ich habe mich gefragt und frage euch das auch, wie viele konsequente Jesus-Nachfolger kennst du? Ist es nicht so, dass auch bei Christen ein eher egoistischer Lebensstil, also an sich selbst zu denken, weit verbreitet ist? Ein eigenes Haus ist wichtig, einen gut bezahlten Job im optimalsten Fall, Unterhaltung und Freizeit, regelmäßig in Urlaub fahren können, ein bequemes, geregeltes Leben zu haben. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit und Geld übrig ist, dann stellt man das vielleicht Gott zur Verfügung. Mich hat dieser Vers wirklich betroffen und fragend gemacht. Wie lebe ich? Auch hauptsächlich nach meinen eigenen Vorstellungen und Interessen? Oder bin ich bereit, die eigenen Wünsche um Jesu Willen zurückzustellen und auch ein konsequenter Jesus-Nachfolger zu sein? Ich fand die Lieder richtig klasse, die ausgewählt worden sind. Ich weiß nicht, Silas oder Ute, wer das von euch war, auf jeden Fall war klasse, weil sie diesen Gedanken zum Ausdruck bringen: Ich möchte Jesus dienen. Jesus, du bist eigentlich das Wichtigste für mich. Und ich wünsche uns, dass das bei uns allen so ist. Timotheus, und der wird uns hier als Vorbild hingestellt oder genannt, war jemand, von dem Paulus wusste, dass er selbstlos und mit vollem Einsatz bereit war, den Philippern zu dienen. Ich habe von einer Frau gehört, ein Beispiel, das ist ein Beispiel für Hingabe, für ganz normale Hingabe im Alltag. Da gab es eine junge Mutter mit 2 Kindern, die an einer Kasse im Supermarkt stand. Es gab da eine ziemlich lange Schlange. Die Mutter wollte ihren Einkauf bezahlen mit der Karte und das klappte nicht. Die Karte funktionierte nicht. Ja, was machen wir nun? Die Frau wurde natürlich nicht gerade entspannter, die wurde immer nervöser, weil ja eine lange Schlange war. Dann hat sie es irgendwie nochmal versucht, es funktionierte nicht. Und plötzlich kommt irgendwie aus der Schlange von hinten eine andere Frau heran, die nimmt ihre Karte und bezahlt den Einkauf. Die Mutter mit ihren Kindern packt dann ihre Sachen ganz verdutzt ein, geht mit dem Einkaufswagen ein Stück weiter. Und die andere Frau ist noch da in der Nähe und dann spricht die Mutter diese Frau an und sagt: Warum haben Sie das gemacht? Sie können doch nicht meinen Einkauf bezahlen. Und da sagt sie: Ich bin Christin. Eine innere Stimme hat mir gesagt, ich soll jetzt da vorne hingehen und soll für sie den Einkauf bezahlen. Und dann sagte sie weiter: Alles, was ich habe, gehört sowieso Gott. Und wenn Sie wollen, dann können Sie Gott dafür danken. Letztendlich hat er das bezahlt. Mich hat dieses Beispiel, als ich das gehört habe, angerührt, hat mich betroffen gemacht, weil ich es so stark fand, wie diese Frau, die der anderen Frau den Einkauf bezahlt hat, ja, das als ganz natürlich empfunden hat. Und die Gesinnung der Frau war offensichtlich geprägt vom Blick für den anderen. So wie Timotheus selbstlos bereit war, den Philippern zu dienen. In dem Vers 22 erfahren wir dann weitere Eigenschaften von Timotheus. Da heißt es, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Cool, oder? Timotheus hatte sich bewährt. Der ist also nicht nur einmal irgendwie auf so einen Einsatz mitgegangen, wie so ein Johannes Markus aus der Apostelgeschichte, der dann die Nase voll hatte und wieder, oder dem das zu komisch wurde und der dann wieder umgekehrt nach Hause gegangen ist. Er hat sich bewährt. Er war im Glauben gewachsen. Und diese Tatsache seines Wachstums im Glauben, die konnte man bei ihm sehen. Denn Paulus sagt, wie er sich bewährt hat, das wisst ihr. Also man konnte es sehen. Das war den Christen in seinem Umfeld bekannt. Und die zweite Hälfte dieses Verses macht deutlich, Timotheus hat Paulus als seinen Mentor und Lehrer gesehen. Er hat dessen Autorität respektiert und er hat von ihm gelernt. Dass er nämlich, heißt es in dem Text, wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Daran sehen wir noch ein Vorbild neben Paulus und der zweiten Person, die nachher noch Timotheus und der zweiten Person, die noch kommt, nämlich Paulus selbst ist auch ein gutes Vorbild für Timotheus gewesen und somit auch für uns. Und noch etwas Wichtiges können wir in dieser Aussage von Paulus erkennen. Timotheus ist zu einem eigenständigen Mitarbeiter herangereift, der Verantwortung übernehmen konnte. Deshalb konnte Paulus ihn getrost nach Philippi schicken, ohne selbst mitzugehen, was in seiner Situation der Gefangenschaft ja auch gar nicht möglich war. Timotheus würde den Philippern verlässlich und im Sinn von Paulus dienen, so wie er Paulus es selbst getan hätte. Timotheus ist im Glauben gewachsen, habe ich eben gesagt. Wachsen wir auch im Glauben, sodass wir geistlich Verantwortung übernehmen können? Von Zeit zu Zeit mache ich mir Gedanken darüber, ja, über euch, über unsere Gemeinde, wie sich unsere Gemeinde wohl in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Denn in der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus können wir sehen, wie wichtig es ist, dass in Gemeinden immer wieder junge Männer und Frauen heranreifen, die geistlich wachsen wollen und später in der Lage sind, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Denn wir Älteren, das ist nun mal so, werden irgendwann nicht mehr da sein. Was ich in unserer Gemeinde echt ermutigend finde, dass es bei uns junge Leute gibt, denen Gott den Wunsch aufs Herz gelegt hat, durch Bibelschule und geistlich geprägte Schulungen wachsen zu wollen. Zum einen haben diese jungen Geschwister selbst erstmal Gewinn davon und das kann ein gutes Signal auch für andere junge Leute sein, ebenfalls mal über sowas nachzudenken. Paulus hat natürlich auch gewusst, dass er in absehbarer Zeit nicht mehr da sein würde. Und deshalb war es ihm ein Anliegen, Mitarbeiter wie Timotheus zu schulen und zu begleiten, dass sie geistlich reifen, um eigenständig Verantwortung zu übernehmen. Und noch etwas ist mir in diesem Abschnitt, als Paulus über Timotheus spricht, aufgefallen. Nämlich, wie Paulus über die Brüder im Glauben spricht. Er redet positiv über sie. Wir finden hier keine negative Aussage, obwohl Timotheus auch Schwächen gehabt hat. Wir wissen aus dem 2. Timotheusbrief zum Beispiel, dass er mutlos war schon mal, dass er schüchtern war, als Paulus ihn auffordert, mutiger zu sein. Hier ist es so, dass er Timotheus und auch später Epaphroditus nur Aussagen macht, die wertschätzend sind. Ich denke, wir dürfen uns an Paulus auch da ein Beispiel nehmen. Wie reden wir über unsere Geschwister? Auch wertschätzend? Oder vielleicht schon mal negativ oder abwertend? Und wenn wir jemandem vielleicht etwas Kritisches zu sagen haben, ist es dann nicht oft so, dass wir eher mit anderen schlecht über diese Person reden, anstatt mit der betroffenen Person selbst? Kommt das nicht bei uns auch schon mal vor? Von Paulus wissen wir, dass er Menschen, an denen er Kritik üben musste, und das gab es auch, zum Beispiel Barnabas oder Petrus, dass er die direkt angesprochen hat. Das hat er nicht über 5 Ecken gemacht, sondern das hat er direkt gemacht. Er hat nicht negativ über diese Menschen gesprochen. Zumindest ist mir keine Bibelstelle davon bekannt. Lernen wir doch von Paulus und achten wir darauf, wertschätzend mit unseren Geschwistern umzugehen. Und wenn es etwas gibt, was uns Probleme macht, die Geschwister doch direkt anzusprechen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Vorbild, das ebenfalls ein Leben für Jesus in Hingabe praktiziert hat, der Epaphroditus. Ich musste ein bisschen üben, den Namen, dass ich den einigermaßen aussprechen kann. Vers 25 taucht er auf. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Epaphroditus wird von Paulus hier mit 5 Eigenschaften charakterisiert. Was ich stark finde, die sind alle in diesem einen Vers drin. Zunächst, er war ein Bruder. Damit sagt Paulus am Anfang das Wichtigste. Wie wertvoll und gut ist das, wenn wir wissen, unser Nachbar, unser Freund, unser Partner und unsere Geschwister sind überzeugte Christen. Dann sagt Paulus über Epaphroditus, er war ein Mitarbeiter. Paulus war, wie wir wissen, nicht allein unterwegs, sondern hatte verschiedene Mitarbeiter, die ihm in unterschiedlichen Situationen zur Seite gestanden haben. Hier geht es darum, dass jemand im Werk des Herrn mitarbeitet. Und das tat Epaphroditus. Arbeitest du auch mit in der Gemeinde? Wenn ja, ist das total klasse. Epaphroditus war aber nicht nur ein Mitarbeiter, sondern die dritte Eigenschaft, er war ein Mitstreiter. Das ist ein Begriff, der an einen Soldaten erinnert, der im Kampf ist. Hier ist gemeint, dass Epaphroditus an den Herausforderungen und Leiden, die mit der Verkündigung des Evangeliums zusammenhingen, teilgenommen hat. Er ist da nicht vor zurückgeschreckt. Die vierte Eigenschaft, er war ein Gesandter. Die Gabe, die die Philippa dem Apostel zu seiner Versorgung geben wollten, musste von jemandem überbracht werden. Und zwar muss das jemand sein, der vertrauenswürdig und zuverlässig war. Und es war sicherlich eine Herausforderung, und nicht ohne Gefahr, eine so weite Strecke mit dieser Gabe über 1000 Kilometer hinter sich zu bringen. Paulus war letztendlich auf eine solche Gabe angewiesen. Ich habe irgendwo gelesen, dass in den Gefängnissen die Gefangenen von ihren Angehörigen versorgt werden mussten, weil sonst kriegten die nichts. Ob das so ist, aber ich habe das so gelesen. Von daher würde für mich das auch erklären, wie wertvoll und wichtig das war, dass der Epaphroditus beim Paulus letztendlich auch ankam und die Gabe überbrachte, komme ich gleich noch drauf. Und die fünfte Eigenschaft von Epaphroditus, die Paulus beschreibt, ist, er war ein Diener. Dies meint, dass Epaphroditus mit dem Überbringen der Gabe Paulus etwas Gutes tut, ihm einen priesterlichen Dienst tat. Denn Kapitel 4, Vers 18 sagt uns, dass dieser Dienst ein angenehmes Opfer für Paulus war. Das hat schon was, deshalb dieser Gedanke priesterlicher Dienst. Und dieses angenehme Opfer hat Paulus in seiner Not geholfen. Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter, Gesandter, Diener. Diese fünf Eigenschaften beschreiben, wie ich finde, recht eindrücklich die Gesinnung von Epaphroditus. Und für mich drängen sich dann natürlich wieder Fragen auf, weil ich mich dann frage, okay, welche dieser fünf Eigenschaften sind denn in meinem Leben als Christ präsent? Oder vielleicht besser gesagt, welche dieser vier Eigenschaften, weil den Glauben an Jesus habe ich und die meisten von euch. Bin ich ein Mitarbeiter im Werk des Herrn? Bin ich als Mitstreiter bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen? Bin ich bereit, Aufgaben zu übernehmen und dann auch wirklich diese Aufgaben zuverlässig umzusetzen? Und bin ich bereit, anderen durch Gutes tun zu dienen, so wie das in diesem Beispiel der beiden Frauen war? Vers 26 geht es weiter, denn er hatte Verlangen nach euch allen, gemeint ist Epaphroditus, und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war aber auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Epaphroditus wurde auf dieser langen Strecke von Philippi nach Rom krank, sehr krank. Er war sogar dem Tod nahe. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, und ich habe mich das am Anfang auch gefragt, oder besser gesagt früher so den Gedanken gehabt, wenn man intensiv für den Herrn unterwegs ist, dann sorgt Gott schon dafür, dass man nicht krank wird oder irgendwie nicht was Negatives kommt. Das habe ich lange Zeit gedacht. Und irgendwann gemerkt, das ist ja gar nicht so. Sondern manchmal ist es genau umgekehrt, dass man gerade dann angefochten wird, wenn man intensiv für den Herrn arbeitet oder unterwegs ist. Also die Bibel sagt hier ganz klar, es ist eben auch, oder auch Christen sind nicht davor gefeit, dass sie natürlich krank werden können. Wie geht das hier weiter? Was sollte Epaphroditus nun tun? Umkehren nach Philippi? Aber er wollte doch die Gabe überbringen. Sollte er weiterreisen nach Rom? Würde er das schaffen? Wenn wir eine Aufgabe haben und krank werden, was machen wir dann? Dann gehen wir ans Handy und rufen einen Bruder oder eine Schwester an und bringen das, geben das entsprechend weiter, bitten darum, dass der das übernimmt oder die. Das war jetzt bei Epaphroditus nicht so einfach. Ein Handy hat er nicht dabei. Ich glaube, damals gab es sowas auch noch nicht. Es gab keine Autos, es gab kein Flugzeug, mit denen man organisieren konnte, dass er abgeholt wurde und jemand anders den Dienst übernimmt. Und was ich hier stark finde, dieser Diener Christi kehrt nicht um. Er kämpft sich weiter. Paulus sagt, er wagt sogar sein Leben, das müssen wir uns mal vorstellen, für diesen Dienst, um seinen Auftrag zu erfüllen, um Paulus, die für ihn, also für Paulus, so wichtige Gabe zu überbringen. Entschuldigung. An wen erinnert uns diese Einstellung? Er wagte sogar sein Leben. Ja, es erinnert uns an den Herrn, wo ich am Anfang von sprach, der alles gewagt hat und sein Leben hingegeben hat. Epaphroditus Wunsch war die Hingabe an Jesus mit allen Möglichkeiten, die er hatte. Sogar sein Leben war er bereit zu geben, weil ihm der Dienst so wichtig war. Das finde ich sehr beeindruckend. Paulus sagt das in Vers 30, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben, sein eigenes Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Ein bemerkenswertes Vorbild, finde ich. Ahnen wir, wie wichtig Epaphroditus die Beziehung zu seinem Herrn Jesus war? Ahnen wir, wie wichtig ihm war, Jesus in Hingabe wirklich zu dienen? Und begreifen wir, wie wichtig ihm Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit in Bezug auf seinen Dienst für Jesus war? Im heutigen Abschnitt haben wir Timotheus und Epaphroditus gesehen, deren Einstellung und Gesinnung geprägt war von ihrer Hingabe an Jesus. Sie waren selbstlos, nicht egoistisch, wie ich es vorhin beschrieben habe. Sie hatten das Wohl des anderen im Blick, nicht das eigene Wohl. Sie waren bereit, die ganze Kraft in das Evangelium zu investieren und sogar alles dafür zu wagen, sogar das eigene Leben. Wisst ihr, was ich mich bei der Vorbereitung immer wieder gefragt habe in Bezug auf diese beiden Vorbilder? Und das hat mich wirklich jetzt mehrere Wochen beschäftigt. Wieso haben die das gemacht? Was war die Motivation? Warum haben die das gemacht? Die Lösung, auf die ich gekommen bin, dass die beiden das, was Jesus Christus für sie getan hat, ziemlich weit verstanden haben. Wahrscheinlich besser als ich, weil sonst würde ich ja vielleicht genauso intensiv versuchen, Jesus nachzufolgen. Aber wie haben sie das immer besser verstanden, was Jesus für sie getan hat? Indem sie sich intensiv mit Jesus und mit dem Evangelium beschäftigt haben und darüber gesprochen haben. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass gerade die Christen des ersten Jahrhunderts sich unheimlich viel über Glauben und über Jesus und über diese ganzen Dinge, die damals geschehen sind, ausgetauscht haben. Die haben immer wieder darüber gesprochen. Wie war die Definition von Hingabe am Anfang, mal mit meinen Worten, wenn ich von einer Person oder Sache überzeugt bin, dann bin ich auch bereit, viel oder sogar alles dafür einzusetzen. Die zweite Frage, die sich der eben gestellten anschließt, ist dann natürlich, was hindert mich daran oder vielleicht uns daran, Jesus wirklich mit Hingabe zu dienen? Ich denke, hindern tut uns das, was wir in Vers 21 gelesen haben, was ich auch ausgeführt habe. Wenn wir in erster Linie für uns leben, unsere eigenen Ziele verfolgen und Jesus nur das geben, was dann an Geld und Zeit übrig bleibt. Aber da gibt es ja noch diese gute Nachricht. Wir haben ja immer die Möglichkeit, das zu ändern. Und ich vermute mal, dass es euch vielleicht ähnlich geht wie mir, wenn ich mich, so wie jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, intensiv mit diesem Thema Hingabe auseinandergesetzt habe und immer wieder was darüber gelesen habe, dann verinnerlicht das mein Kopf scheinbar mehr oder es rutscht hoffentlich dann ins Herz. Und dann habe ich immer mehr den Wunsch, das auch im Alltag zu praktizieren. Ich habe aber genauso Situationen und Zeiten, wo ich mit allen möglichen Dingen beschäftigt bin und auch das schon mal hinbekomme, eine ganze Woche kaum in der Bibel zu lesen. Und dann ist das deutlich weiter weg. Dann merke ich, dass ich, wenn ich dann Rückschau halte, dass ich mehr für mich lebe. Also die gute Nachricht ist, wir haben die Möglichkeit, das zu ändern. Und darum, es wird von hier vorne relativ oft gesagt, wie wichtig es ist, immer wieder in die Bibel hineinzuschauen. Und wir dürfen natürlich auch diese Gesinnung von Timotheus und Epaphroditus im Gedächtnis haben und vielleicht mitnehmen in die kommende Woche, die wirklich so intensiv mit Jesus gelebt haben. Und ich möchte uns nochmal dazu auffordern und ermutigen, beschäftigen wir uns doch mehr mit der Bibel und mit Jesus. Und vielleicht achten wir auch darauf, wenn wir uns mit anderen Geschwistern treffen, dass wir auch da immer wieder ins Gespräch kommen über irgendwelche Dinge, die den Glauben oder die Jesus betreffen. Ich denke, wenn wir das tun, werden sich in unserem Alltag Ziele und Prioritäten verändern und wir können Jesus mit mehr Hingabe dienen. Amen.